Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode geht es um Kinball, eine kooperative Mannschaftssportart mit einem riesigen, aber erstaunlich leichten Ball. Mit seinem beeindruckenden Durchmesser von 1,22 Meter wiegt er weniger als 1 Kilogramm. Die Sportart wurde von einem Sportlehrer aus Kanada erfunden und eignet sich neben dem Vereinssport auch echt sehr gut für den Schulsport und andere sportpädagogische Einrichtungen. Grundlegendes Ziel? Einen Angriffsschlag so auszuführen, dass die angreifende Mannschaft den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann und den Boden berührt.
Eine Besonderheit an Kinball ist, dass drei Teams gleichzeitig gegeneinander antreten. Dass es darüber hinaus noch andere Besonderheiten gibt, haben wir im Podcast mit Stefan Eggert, dem Abteilungsleiter der Kinballabteilung der TSG Dissen, besprochen. Im Gespräch erzählt uns Stefan von der Entstehungsgeschichte des Sports, wieso die Flugbahn des Balles oft zu spektakulären Rettungsaktionen wie bei Cristiano Ronaldo führt und warum sich Kinball perfekt für den Schulsport eignet. Wir wünschen nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Stefan, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo Daniel, hallo Olli, ich freue mich hier sein zu dürfen.
Ja, lieber Stefan, du bist uns per Zoom zugeschaltet. Dementsprechend wird Olli die Losfee übernehmen und für dich ein Fragensäckchen oder eine Karte aus dem Fragensäckchen ziehen und dir jetzt vorlesen, was er gezogen hat.
Oh, ein Special. Stefan, stelle dich einem Entweder-Oder und wähle Dani oder Olli als Fragensteller.
Dann möchte ich den Olli haben, weil mit dem habe ich schon vorher kommuniziert.
Spannend.
Ja. Eine Schlappe für Dani, der zum zweiten Mal hier seine Fragen nicht stellen kann in dem Special. Aber
ich kann es verkraften.
Das kommt hoffentlich noch. So, Stefan.
Es wird tatsächlich sehr selten gezogen, das Entweder-Oder. Das ist erst das zweite Mal. Und wir haben schon so viele Folgen. Wir haben fast schon 100 Folgen. Und das Entweder-Oder wurde jetzt erst zum zweiten Mal gezogen.
Okay, Stefan. Teamsport oder Einzelsport?
Teamsport.
Morgens oder abends trainieren?
Abends trainieren, könnte aber auch mal am Sonntag oder samstags morgens sein, je nachdem, wie die Leute Zeit haben, aber eher abends.
Lieber 100 Meter Sprint oder 5000 Meter Lauf?
Lieber die 100 Meter Sprint.
Lieber Indoor- oder Outdoor-Training?
Indoor, ganz klar.
Wasser oder Energy-Drink?
Energy.
Als Zuschauer lieber live dabei sein oder vor dem Bildschirm gemütlich auf der Couch?
Live dabei.
Ja, das ist gut gemeistert, super.
Ja, da haben wir doch direkt schon ein bisschen was über dich kennengelernt. Vielleicht noch, was ist dein Lieblings-Energy-Drink? Was muss es da sein?
Wir haben meistens Monster zu Hause oder sonst fahren wir auch mal nach Holland und holen uns was Günstiges, was genauso gut schmeckt.
Nicht schlecht. Ja, wir wollen dich natürlich zu Beginn noch ein bisschen mehr kennenlernen. Also neben dem Entweder-Oder haben wir auch so noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Erzähl uns doch so ein bisschen, woher du kommst. Was sollte man über dich wissen, jetzt abseits des Kinballs?
Ja, abseits des Kinballs bin ich in meiner hauptberuflichen Zeit als Fahrlehrer unterwegs, habe eine eigene Fahrschule, bin lange, bis jetzt wieder sportlich mit dem Handball unterwegs gewesen. Mhm. Und zwar knapp, ich würde sagen, 30 Jahre. Und dann ist es irgendwo nach Corona passiert, dass wir mit meinem Team, was dann in die Senioren aufgestiegen ist, habe ich gesagt, ich möchte keine Jugendmannschaft mehr trainieren. Ich habe im Radio was vom Kinball gehört, habe mich dann schlau gemacht und dann hier bei uns im Osnabrücker Landkreis ein Kinballteam aufgemacht. Genau genommen liegt unser Dorf, 10.000 Einwohner zwischen Bielefeld, was es ja nicht gibt, und Osnabrück, nennt sich Dissen am Teutoburger Wald. Und zu Anfang lief es sehr schleppend an, aber dann wurde Kinnball hier in der Region doch schon beliebt, kann man fast sagen.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast den Handball aufgegeben und hast Kinnball für dich entdeckt.
Ja, ganz aufgegeben habe ich Handball nie. Ich habe, nachdem ich die Kinder, die ich trainiert habe, habe ich seit ihrem 8. Lebensjahr trainiert. Und danach, als sie dann 18, 19 geworden sind, gehen die dann halt aus der Jugend heraus. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte eine andere Sportart mal ausprobieren. Ich bin da sowieso sehr flexibel. Ich habe viele andere Sportarten schon betrieben und auch semi-professionell beim Paintball zum Beispiel. Dann kam halt dieses Angebot, aber beim Handball war ich damals immer noch als Schiedsrichter unterwegs und auch nicht gerade in den unteren Ligen. Und inzwischen muss ich mich wieder um eine kleine Gruppe bemühen, weil der Verband oder der Verein hat gerufen und dann folgt man dem auch, wenn man so lange beim Verein tätig ist.
Und was hat jetzt Kinnball, was Handball nicht hat?
Also ich finde, Handball ist ja schon sehr, sehr cool, weil du freust dich auf den Gegner, du begrüßt dich mit dem Gegner. Du bist 60 Minuten, wenn du im Altersregion um 18 spielst, Spinnefeind, gibst dir auch richtig ein, du hilfst dir gegenseitig auf und nach dem Spiel gibt es eine dritte Halbzeit. Das hat man in vielen Sportarten leider nicht. Und beim Kinnball ist es noch herzlicher, also noch intensiver und freundlicher. Wenn wir zum Beispiel zu einem Auswärtsturnier fahren, dann ist es so, dass man sich nicht mit dem Gegner trifft, sondern man spielt mit Freunden und das macht eine Menge aus. Die Sportkarte verbietet es auch so, sage ich mal, aggressiv zu sein. Es ist eher eine demütige Sportart, wo du viel Teamsport hast. Und es ist sogar erwünscht, dass wenn du als Gegner einen guten Spielzug, eine gute Rettungsaktion machst, musst du als Gegenspieler sogar sagen, hey, das war echt klasse und das macht die Sportart echt interessant.
Aber wenn wir uns jetzt nochmal zurück auf die Reise begeben, du hast jetzt Kinnball zum ersten Mal im Radio gehört, also das heißt, du hast davon zum ersten Mal erfahren. So. Wie war dein Weg, bis es dann wirklich dann so zu deiner Sportart wurde? Also was gab es da so für Zwischenstationen? Also was hast du zum Beispiel gemacht, nachdem du das erste Mal im Radio davon gehört hast?
Im Radio war es halt so, dass es gibt Sender, die machen dann, wir bezahlen deine Rechnung. Und dann gab es eine Dame aus Soltau, die hat dann gesagt, ich möchte einen Kinnball haben, ich brauche 500 Euro dafür. Da wurde sie erstmal hellhörig. War so ein Ball 500 Euro, da denkst du, was krass, für ein Ball ist denn ja. Nicht Gold? Dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Und nach dem Googeln habe ich herausgefunden, dass etwa 150 Kilometer von uns in Oberhausen diese Sportart schon betrieben wird. Und Oberhausen, die nächste Mannschaft, war auch die letzten Male deutscher Meister. Ich habe mich mit denen dann in Verbindung gesetzt und habe gefragt, ob man sich das mal angucken könne. Die haben uns dann zum Training eingeladen. Ich habe tatsächlich eine Fahrstunde hingefahren mit einem Schüler, der auch einer meiner ehemaligen Handballkinder war, und meinem Sohn. Und dann sind wir dorthin und wir haben auch nicht gedacht, dass wir irgendwie schon mitmachen sollten, hatten aber Sportsachen mit. Und dann, als wir beim Training waren, haben wir gesagt, wir gucken mal nur zu. Dann sagte der Trainer, hier nichts zugucken, gleich mitmachen. Und mitmachen ist wie bei jeder anderen Sportart, du lernst am besten. Nachdem wir dann glücklich abends nach Hause gefahren sind, waren wir auf dem Rückweg schon am Plan, das wäre doch was für uns, komm, lass uns das versuchen. Ich war gerade sowieso am Ende mit den Jungs vom Handball beschäftigt und habe gesagt, oh, das ist eine gute Idee, lass uns das mal auf den Weg bringen. Der erste Weg war dann halt zum Verein, habe gesagt, was wir machen wollen. Ich frage natürlich, Kinn was? Die haben alle gedacht, Kinnball ist was mit dem Kinn zu spielen. Kind kommt aber, ich sage es jetzt mal vorweg, kommt von Kinetik, also Bewegungsenergie und dann den Ball dahinter. Und ich habe dann günstig im Internet tatsächlich einen Ball gefunden, den ich dann gekauft hatte für unser Training beim Handball. Und danach wurde das dem Verein vorgestellt und wir haben gesagt, du weißt was, du hast so lange für uns was getan, wir unterstützen dich, du kannst eine Hallenzeit haben, versuch das doch mal. Und dementsprechend habe ich meine ehemaligen Handballkinder zum Beispiel aktiviert. Fahrschüler, die fünfmal den Wagen ausgewürgt haben, habe ich zur Belohnung gesagt, wenn du noch einmal den Wagen ausmachst, dann kommst du Mittwoch zum Training. Dann habe ich die auch noch irgendwie ins Boot bekommen. Dann haben wir live gestreamt unsere Trainings. Und dadurch sind auch dann Jüngere und Ältere auf uns aufmerksam geworden. Und es wurden dann schnell 15, 16 Leute, die zum Training gekommen sind. Das war echt, nach 3, 4 Wochen hatten wir schon fast so viel, dass wir ein Training auch alleine machen können. Denn du brauchst ja pro Team 4 Spieler. Du spielst mit 3 Teams. Du brauchst also 12 Leute zum Spielen. Das hatten wir relativ schnell zusammen. Das war sehr interessant. Und durch dieses Streamen ist dann der Kinnballverband auf uns aufmerksam geworden. Also die Oberhausener hatten uns so ein bisschen im Boot, die waren auch mal da und haben uns dann ein bisschen was gezeigt. Dann hatte Stuttgart das nächste Turnier. Die Freunde aus Stuttgart haben uns dann eingeladen. Und wir haben gesagt, ja klar, wir kommen vorbei und gucken zu. Was haben die gesagt? Nee, 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 zugucken ist nicht, ihr müsst gleich mitmachen. Ich sage, wir sind erst 4 Wochen im Training, macht nichts, wir helfen euch. Und das war dann halt, wo ich sage, Kinnball ist so eine herzliche Sportart. Wir sind als nichtswissend, ja, total dumm hingefahren. Und wir wurden von allen so herzlich aufgenommen, dass wir während des Spiels sogar Trainer von anderen Mannschaften neben uns hatten, die uns dann beraten haben. Das war toll. Seitdem machen wir das.
Eine richtig coole Entstehungsgeschichte. Ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Sport neu entstehen lassen kann, beziehungsweise wie man auch eine neue Sportart etablieren lassen oder etablieren kann. Das finde ich voll toll. Coole Geschichte. Richtig geil, dass du uns das jetzt so detailliert auch erzählt hast, weil ich finde, das ist ja wirklich auch ein gutes Beispiel dafür, wie man halt auch so die modernen Mittel heutzutage nutzen kann. Ihr habt jetzt gestreamt, das ist was Besonderes, wie ich finde. Und das muss man auch erstmal umsetzen. Da gehört ja auch wieder Zeit dazu. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Dann musst du Leute akquirieren und du musst die Leute auch überzeugen können. Und ich habe so das Gefühl, das, was du jetzt so erzählt hast, zeigt auch, dass Kinnball ja schon auch eine Sportart ist, wo man sofort durchstarten kann, oder?
Ja, also das mit dem Durchstarten hast du schon sehr schön erkannt. Also wir sind ja erst 5 Jahre dabei. Andere Mannschaften betreiben das schon, sagen wir, 10, 15 Jahre. Wenn man die aus Oberhausen sieht oder aus Süchteln bei Mönchengladbach, die sind Urgesteine des Kinnballs. Und wenn du dann siehst, dass das in München, Augsburg auch schon eine Tradition hat und wir im Norden so ganz blass gewesen sind, in dem Tag, wo wir uns angemeldet haben im Verband, waren wir quasi schon norddeutscher Meister, weil nordnördlicher gibt es dann halt nichts. Naja, und dass du schnell durchstarten kannst, wenn du so ein bisschen sportaffin bist, kann ich euch erklären. Wir haben vorletztes Jahr bei der Europameisterschaft aus unserem kleinen Ort 5 Spielerinnen dabei gehabt. Denn international spielst du Kinnball getrennt, geschlechtergetrennt. Ja. Und in der Bundesliga spielst du halt Multigender. Du musst mindestens eine Frau und mindestens einen Mann auf dem Feld haben. Also hatte ich bei der EM tatsächlich, obwohl wir ein junger Verein sind, schon 5 Spieler dabei. Wenn du bedenkst, Stark. Dass 12 durchfahren, war das schon ganz gut. 12 mal 2 Mannschaften bei 24 Spielern, dass 5 aus dem kleinen Ort Dissen dabei waren, war schon toll. Letztes Jahr, quasi zu dieser Zeit, gab es die WM, und zwar in Südkorea. Und da waren 2 Spieler dabei. Mein Sohn, der ist völlig abgedrehter Kinnballer, und seine Freundin, die waren in Südkorea und haben Deutschland vertreten. Und das kann auch nicht halt jeder sagen. Und gerade auch nicht, wenn du gerade frisch in irgendeiner Sportart ist. Ich meine, ihr beide macht das ja sehr schön. Ihr nehmt euch immer irgendwelche Sportarten raus, die dann vielleicht am Rande des Bekannten sind. Da ist halt so, wenn du wenig Member hast, dass du sehr früh viel erreichen kannst. Aber das macht halt das Ganze aus. Es macht so viel Spaß. Und auch dort, wo sie gegen Japan und Kanada gespielt haben, jeder ist für jeden da und die haben Trikots getauscht und alles mögliche. Das ist alles wirklich Hand in Hand herzlich.
Mhm. Cool. Jetzt hast du ja gesagt, dass es euch jetzt seit ein paar Jahren gibt. Nimm uns mal vielleicht so ein bisschen auch mit auf die generelle Reise von Kinnball. Also hast du da noch auch so ein paar Infos? Wie ist es entstanden? Wo ist es entstanden? Ist ja auch trotzdem noch ein junger Sport, oder?
Ja, ich sag mal so 15, 20 Jahre kannst du rechnen, gibt es Kinnball schon. Ja. Kinnball wurde in Kanada entwickelt durch einen Sportstudenten. Er hatte die Aufgabe gehabt, einen Sport zu entwickeln, wo du halt mit mehreren Ballsport oder taktischen Sport entstehen lässt. Und er hat sich halt Gedanken gemacht und hat sich so, wie wir das alle vielleicht kennen, früher mal, als schlechtes Wetter war, mit so einem Luftballon im Haus gespielt. Mhm. Und da ist er auf die Gedanken gekommen, so einen Luftballon können wir auch größer machen. Der Ball ist ja so 1,22 groß, der schwebt etwa durch den Raum, weil er nur 1 Kilo wiegt. Und aus dieser Idee, dass man sowas vielleicht auch umsetzen kann auf was Großes, ist Kinnball entstanden in Kanada. Die Kanadier sind da immer wieder mal ganz weit vorne im internationalen Vergleich. Die Japaner sind dann die nächstgrößeren, weil in Japan ist es quasi ein Volkssport, da spielen dort Millionen. Wenn du das vergleichst, in Deutschland haben wir im Verband, die sich dem Verband angeschlossen haben, etwa 300 Leute. Ja? Es wird in Schulen gespielt, aber nicht der Regel entsprechend. Wir haben uns mit Dissen auch ein bisschen versucht, diesen ganzen Sport etwas publiker zu machen. Wir waren hier in den Schulen im Nachbarort. Wenn jemand fragt, was ist denn Kinnball, wir kommen vorbei. So ist zum Beispiel auch, die Freunde aus Hannover sind über uns zum Kinnball gekommen. Die Freunde, die jetzt letztes Jahr Meister geworden sind aus Erfurt, haben bei uns die ersten Momente gespielt. Also wir unterstützen uns immer gegenseitig. Und wenn jemand kommt und fragt, ich möchte ganz gerne mehr über diesen Sport wissen, und der kommt hier aus der Region oder aus dem Norden, fahren wir dahin mit 4, 5 Leuten und zeigen ihnen, was das ist.
Ja, Stefan, das hast du hier schon eine sehr schöne Einführung gegeben. Jetzt haben wir gemerkt, du hast ja auch ein paar Folien mitgebracht. Jetzt darfst du die gleich mal zeigen, beziehungsweise hoffentlich auch noch für die, die jetzt die Folie nicht sehen, einmal etwas genauer erklären, wie funktioniert eigentlich Kinnball?
Das ist gut. Also wir haben ja schon dieses Thema gehabt mit dem Luftballon. Wenn ihr reinversetzt in eure Kindheit, dann habt ihr mit einem Luftballon mit 1, 2 Freunden in eurem Zimmer gespielt und habe versucht, den Ball so zu schießen, dass der Gegenüber den Ball nicht retten kann. Retten bedeutet, er darf die Wand oder den Boden nicht berühren. So könnt ihr euch Kinnball etwa vorstellen. Bevor es dazu kommt, muss man sagen, es gibt immer 3 Teams. 3 Teams sind dann auf der Platte, wobei, ich mache mal die Maske auf, das Spielfeld ist etwa 20 mal 20 Meter groß. Es kann auch ein bisschen kleiner sein. Also wenn du nicht nach den Verbandregeln spielst, kann das Feld auch 16 mal 16 oder sowas sein. Das ist völlig egal. Hauptsache, es ist ein Spielfeld ohne Netz, ohne Tor, einfach nur die Spielfläche. Dann hast du 3 Farben. Blau, Grau und Schwarz. So, Blau und Grau hört sich ja relativ gleich an für uns im deutschsprachigen Raum. Darum wird dieses Spiel, weil es auch aus Kanada kommt, mit den Farben Bleu, Gris, Noir gespielt. Du musst, bevor du den Spielzug machst oder den Ball schlägst, dann musst du den Gegner aufrufen, der verteidigen soll. Dementsprechend musst du dann Attacke Grau oder Attacke Noir oder Schwarz angeben. Und nur diese Mannschaft darf dann versuchen, den Ball zu verteidigen. Beim Schlag ist es so, dass alle deine Teammates den Ball berühren müssen. Also 3 halten den Ball, einer läuft an, sagt vor dem Schlag, Omniken ist das Spielgerät, darum sagen wir immer Omniken, und dann die Farbe Bleu, Gris oder Noir. Und nur diese Mannschaft darf den Ball dann verteidigen. Der Ball muss laut Regel leicht nach oben geschlagen werden. Er darf also nicht von oben nach unten direkt auf den Boden gepüllt werden, sondern er muss leicht ansteigende Form haben. Ansonsten macht der Aufschläger einen Fehler. Nochmal, also bei Bleu sind dann 4 Mannschaftsmitglieder. Da ist es, wenn ich Just for Fun spiele, scheißegal, ob Männchen oder Weibchen, spielen wir im Ligabetrieb, muss mindestens einer ein Mann, mindestens einer eine Frau sein. Du darfst also nicht 4 Gleichgeschlechtliche auf dem Platz haben. So ist es dann auch bei Grau und bei Schwarz. In dem Moment, wo der Ball geschlagen wird, müssen alle 4 Member des Teams den Ball berührt haben. Der Schiedsrichter achtet auf sowas. Ist dann ein Spieler nicht am Ball, hat die aufschlagende Mannschaft einen Fehler begangen. So, danach läuft man an, schlägt den Ball. Man spricht ja vorher ab, wohin. Am besten ist es immer aus dem Zentrum, der Mitte von diesem 20 mal 20 Meter Feld. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, in jede Richtung zu schlagen. Ja, wenn der Ball dann unterwegs ist, ich habe ja schon gesagt, der Ball ist etwa 1,22 im Durchmesser groß, ist etwas größer als so ein Gymnastikball. Den kennt ihr ja, ne? Ein Gymnastikball, schweres Ding. Und der Ball hier ist gerade mal 1 Kilo schwer. Also wenn du den mit der richtigen Wucht schlägst, dann schwebt der durch die halbe Halle und soll dann versucht werden, irgendwo so hingeschlagen zu werden, dass die verteidigende Mannschaft es nicht schafft, den Ball vor dem Bodenkontakt zu retten. Gelingt das, dass der Verteidiger es nicht schafft, den Ball zu retten, kriegt die angreifende Mannschaft einen Punkt. Und jetzt kommt's. Die nicht spielende Mannschaft kriegt auch einen Punkt. Nur die fehlspielende Mannschaft ist in diesem Fall ohne Punkt dort. Schafft die aufgerufene Mannschaft es aber, den Ball zu retten, wechselt einfach nur das Aufschlagerecht. Der Ball muss in der Luft gehalten werden, also nicht abgesetzt und besprechen. Wenn der Ball im Spiel ist, muss dann innerhalb der nächsten 10 Sekunden der nächste angegriffen werden. Olli, du wolltest was fragen?
Ja, ich wollte einfach nur fragen, okay, das heißt, dass eine Mannschaft theoretisch einfach nur dastehen kann mit ihren 4 SpielerInnen und trotzdem dann einen Punkt bekommt.
Ja, es ist so, dass die Regel besagt, du hast ein Scoreboard. Und jedes Mal wird halt wie beim Tischtennis oder beim Volleyball, beim Handball, egal, es steht immer das aktuelle Spielergebnis am Spielfeldrand. Wenn du führst, musst du den Zweitplatzierten angreifen. Bist du nicht die führende Mannschaft, musst du immer den Führenden angreifen. Und jetzt kommt der Clou an dem ganzen System, die schlechteste Mannschaft, die nicht angespielt werden kann, weil sie ja unten steht mit den Punkten, kriegt aber immer wieder Punkte dazu, weil sie durch das, was die anderen beiden Mannschaften erspielen, immer mitgezogen werden. Somit hast du keine großartigen Unterschiede wie beim Fußball oder beim Handball, wo du als Übermacht an Mannschaft vielleicht als 10-0 gewinnst. Also mein schlimmstes Handballspiel, das ich gepfiffen habe, war 51-1. Das kann dir nicht passieren.
Aber was sind denn dann so Ergebnisse? Also ist es dann so, dass es zum Beispiel 2-1-1 ausgehen kann oder, keine Ahnung, 4-4-3-3 oder so?
Das sind Zwischenergebnisse, durchaus. Ja. Dieses Spiel geht so, dass wenn du immer auf dein Scoreboard guckst, immer die richtige Mannschaft aufrufst, irgendwann ist es ja so, dass du einen bestimmten Punktestand hast. Und das ist so, dass wir bei dem Punkt Nummer 8 hast du die taktische Vorgabe, dass du angreifen kannst, wen du willst. Vorher war es ja so, du musstest den Führenden oder den Zweiten angreifen. Ab dem 8. Punkt kannst du gucken, wen möchte ich jetzt von den anderen beiden Mannschaften angreifen, und du kannst beide angreifen, bis zum 9. Punkt. Ab 9 Punkten fliegt die Mannschaft vom Feld, die die schlechteste Punkteausbeute hat. Und das kann durchaus sein, dass du dann 9, 7, 6 hast oder sowas, und der mit 6 Punkten muss dann runter.
Okay, aber das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, Blau führt, Grau ist Zweiter, Schwarz ist Dritter, dann ist Blau an der Reihe, dann müssen die quasi sagen, Attacke Grau, obwohl vielleicht in irgendeinem Spielformat dann Schwarz schlechter dasteht in dem Moment als Grau, dürfen die trotzdem dann nicht sagen, okay, Schwarz, Attacke Schwarz?
Nein, es ist wirklich so, wie du schon erzählt hast, also wenn ich Führender bin mit Blau und ich habe vielleicht 8 Punkte und die anderen beiden Mannschaften sind unterschiedlich bepunktet, dann kann ich trotzdem, weil ich 8 Punkte habe, egal wen angreifen. Habe ich 7 Punkte, dann bin ich gezwungen, den anzugreifen, der als Zweites dasteht. Und wenn beide Mannschaften, die unter dir stehen, dieselbe Punktzahl hat, das ist ja auch möglich, dass es 8, 7, 7 steht oder sowas, ja, dann kann ich wieder aussuchen, wen ich von den beiden angreifen. Die anderen beiden müssen aber dann wieder den angreifen, der vorne steht.
Okay, und geht es dann nach Zeit oder nach Punkten? Schon nach Punkten, oder?
Ja, wir waren ja bei den 8-Punkte-Grenze, ja, bei der 9-Punkte-Grenze. Naja, und dann spielen diese beiden Mannschaften ab dem 9. Punkt um den Satzgewinn. Der Satz ist beendet, wenn eine Mannschaft den 11. Punkt ergattert hat. Ab da ist dann dieses Spiel oder die Sequenz oder der Satz zu Ende. Und dann gehst du mit einem Satzführung 1-0-0 vielleicht in Führung, und es wird der zweite, dritte und vierte Satz gespielt. Und in der Bundesliga machen wir es halt so, dass wir 4 Sätze spielen. Jetzt kann es am Ende immer noch sein, dass du 2-2-0 Sätze hast. Das heißt, 2 haben die gleiche Satzzahl. Dann wird darüber noch ein Tiebreak gespielt bis zum 5. Punkt, aber nur mit diesen beiden Mannschaften.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt,
Das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benni, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch, hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Also ich finde es sowohl besonders, dass man sich nicht aussuchen darf, quasi, wen man angreift. Ich finde es sehr besonders, dass man so einen großen Ball hat, so einen großen leichten Ball. Ich finde es sehr besonders, dass man drei Teams auf dem Spielfeld hat, was ja schon eigentlich man sonst von keiner anderen Mannschaftssportart kennt. Also mir fällt gerade keine ein. Dani, du schüttelst auch den Kopf.
Also tatsächlich fällt mir nichts ein. Ja.
Ja. Ist auch so. Ist tatsächlich so. Wir sind die einzige Sportart, die mit drei Mannschaften zeitgleich auf dem Feld stehen und jeder kann jeden angreifen, sobald die Punkte günstig stehen.
Jetzt haben wir auch schon oft über den Ball gesprochen. Kannst du uns mal sagen, wie schnell kommt man denn damit zurecht? Ich meine, er ist groß, er ist leicht. Er hat anscheinend auch eine eigenartige Flugbahn so ein bisschen. Wie kommt man so schnell damit zurecht und was muss man da vielleicht auch beim Angriffsschlag beachten?
Also den Luftballon ist nur ein guter Vergleich gewesen. Du hast zwei Teile des Balls. Du hast eine Blase, die dehnt natürlich dann die Außenhülle, die das aus Segeltuch ist. Darum ist der Ball auch so teuer. Du bläst den auf und der Ball ist halt prall gefüllt. Also wenn du einen Luftballon an den Kopf kriegst, dann wirst du nicht mal Aua sagen. Aber wenn du diesen hart aufgepumpten Kinnball mit voller Wucht durch ein Schmettern, Richtung Kopf kriegst, dann kann es durchaus sein, dass du auch mal kurzfristig da niederliegst. Also der Ball, wie gesagt, der ist 1,22 groß. Die Außenhülle ist aus Segeltuch. Und innen hast du zwei verschiedene Blasen. Eine Gummiblase, die sehr anfällig ist. Wenn du mal irgendwo gegen was Spitzes fliegt, knallt er sofort in was weiß ich, wie viele Stücke. Trainingsbälle sind bei uns immer aus Plastik, denn eine Plastikblase hat den gleichen Effekt, die gleiche Gewichtseinheit. Aber wenn der mal kaputt geht, dann ist ein Loch drin. Und dann kannst du mit ein bisschen Flickzeug diesen Ball wieder reparieren.
Aber kann man sich das so vorstellen wie bei der Autoball-EM oder so? Da wurden ja auch so diese Riesenbälle benutzt. Also weißt du, was ich meine? Das gab es ja früher voll oft im Fernsehen. Ist es so, geht es so in die ähnliche Richtung oder ist euer Ball dann doch noch leichter?
Ja, der ist durchaus noch viel leichter, weil so ein Kilo ist nicht viel. Also mehr kannst du auch in den Ball oder auf dem Ball an Gewicht nicht draufpacken, denn du läufst an, drehst dich wie beim Handball mit dem Körper und mit dem Arm, dass du möglichst viel Hebelkraft auf den Arm ausübst, auf den Ball ausübst. Du solltest den Ball zentral treffen und möglichst nicht, ich zeig's mal so, mit der Hand. Denn wenn du die Hand triffst und den Arm lang streckst, dann wird der Arm überdehnt. Also hast du hier in diesem Bereich eine Überdehnung. Der Ball sollte möglichst hier in diesem Bereich getroffen werden. Einem Anfänger empfehle ich auch immer, beide Hände zu nehmen, also beide Arme. Du schlägst die Arme zusammen und dann wirst du zwei Schlagmöglichkeiten, hast du so der Golfer. Ja, du schlägst von unten nach oben, der Ball geht nach oben und er fliegt ein bisschen. Der Gegner hat so viel Zeit, hinter dem Ball herzulaufen, weil ja eine Flugkurve sehr hoch und du hast viel, viel entspannte Zeit, den Ball einzuholen. Wenn du den Baseballschläger-Typen bist, ja, dann wirst du den Ball zentral treffen. Der Ball fliegt leicht aufwärts, aber es ist schnell und wenn du nicht aufpasst, ist der Ball schnell an dir vorbei. Dann kommt die Rettungsaktion. Und die Rettungsaktion ist auch wieder bemerkenswert, weil du darfst als Verteidiger den Ball mit allen Körperteilen retten. Der Aufschläger darf nur oberhalb der Gürtellinie den Ball schlagen, also macht es Sinn, den Arm zu nehmen. Der Kopf ist verpönt, weil auch ein Kilo kann sehr schmerzhaft sein und böse Verletzungen von sich geben. Aber der Verteidiger darf unter dem Ball herrutschen, den mit der Fußspitze vor dem Bodenkontakt wieder nach oben kicken. Und dann kann der zweite Spieler den Ball dann für sich transportieren, retten. Gefangen wird zum Ball nicht, also er darf den nicht festklemmen, er kann ihn auf den Händen transportieren.
Ich möchte noch auf eine Phase nochmal zurück oder auf eine Phase besonders eingehen. Also wir haben ja vorhin von dir gelernt, es gibt ja diese Besprechungsphase. Finde ich total spannend, dass es dieses Element auch gibt bei euch in der Sportart. Würdest du sagen, dass das auch so ein Element ist, wo man auch nochmal besondere Fähigkeiten für den Sport einfach mitbringen muss? Also dass man nicht einfach nur sportlich ist, sondern dass man auch so ein bisschen mit dem Köpfchen mitdenkt und einfach auch diesen Teamgedanken verkörpert?
Auf jeden Fall. Also du hast in dieser Sportart hast du so viel vereinnahmt an Sachen, die du aus anderen Sportarten brauchst. Ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Handball. Viele Handballer sind bei mir. Ich habe viele Leute dabei, die vorher gar keinen Sport getrieben haben. Aber du hast recht, es ist so, in dieser Besprechungsphase erzählst du, was machen wir jetzt? Wer schlägt von uns? Wohin schlagen wir? Oder transportieren wir den Ball noch eine Balllänge?
Und das
Also
auch noch
das
unter Zeitdruck, ne?
ja unter Zeitdruck, ja, du kannst dich ja währenddessen der Schiedsrichter den Ball holt, kannst du dich ja schon neben den Ball stellen und anfangen. Sobald der Schiedsrichter den Ball löst, hast du noch etwa 10 Sekunden Zeit, dich zu besprechen und dann 5 Sekunden nochmal, um den Ball dann zu schlagen. Also du kannst viele taktische Momente reinbringen. Ist natürlich nichts, sage ich mal, für den, der jetzt heute anfängt und nächste Woche schon mitspielen wird, aber das macht nichts, weil du hast dann immer Leute dabei. Also bei uns ist es so, bei uns ist es immer gewünscht, dass neue Leute kommen. Ich bin immer noch in der Phase, wo ich sage, du machst den Wagen zu oft aus. Jetzt musst du mal zur Belohnung und dann kommst du zum Kinnball, obwohl ich den Trainerjob schon abgegeben habe und mache nur noch den Rest um den Kinnball herum bei uns im Ort.
Was hast du für eine Akquirierungsquote von Fahrschülern zu Kinnballspielern?
Also angucken tun sich das tatsächlich so einer im Monat und überbleiben tun dann vielleicht 2 im Jahr.
Mega,
Ja, die
ja.
bringen dann aber dann Freunde mit. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel in Osnabrück versucht, Kinnball auch publik zu machen. Das hat jetzt ein halbes Jahr gescheitert, es sind kaum Leute gekommen. Aber jetzt, wo sie alle gehört haben, was Kinnball ist, jetzt kommen welche und wir sind tatsächlich dabei, in Osnabrück ein zweites Standbein aufzumachen. Das Training soll nächste Woche oder nächsten Monat beginnen. Und da haben wir schon eine Gruppe von 10 Leuten. Ich hoffe natürlich, dass es Osnabrück ist ein kleines bisschen größer als Dissen, dass wir da zumindest ein Team aufstellen können, dass wir im März nächsten Jahres vielleicht sogar ein Osnabrücker Team stellen können. Denn auch das geht relativ schnell. Also in die nationale pushen kannst du schnell steigen. Denn wir haben ja, das hört sich immer toll an, dass wir Bundesliga sind. Aber wenn du fragst, wie viele andere Ligen gibt es denn, dann muss ich sagen, keine. Ja, wir sind also so etwa 10, 11 Mannschaften oder Vereine, die jetzt zum Beispiel bei dem Turnier 16 Teams stellen. Dann ist aber auch schon 16 Teams, ist dann auch schon das Maximum, weil du spielst pro Spiel etwa eine Dreiviertelstunde mit Pause, Viertelstunde. Also jede Stunde ist ein Spiel. Und wir haben in der Sporthalle die Möglichkeit, immer zwei Spielfelder zu machen. Dann bist du 8 Stunden den ganzen Tag unterwegs.
Was ich auch noch cool fände, wäre, wenn wir so ein bisschen auf Strategie im Match schauen, weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass es ja durchaus auch schnell chaotisch werden kann, vor allem wenn drei Mannschaften auf dem Feld sind. Hast du uns so einen Tipp, wie man da auch mit der Strategie dann vorgeht? Also, was kann man denn da so jetzt für strategische Maßnahmen wählen? Habt ihr da auch dann richtige Positionen, die ihr verteilt, damit man auch wirklich weiß, wer seine Rolle einnimmt? Oder ist es
Ja.
dann vieles, was auch so ein bisschen ad hoc passieren muss?
Es ist einiges, was ad hoc passieren muss. Als angreifendes Team ist es immer schwierig zu entscheiden, wo schieße ich den Ball hin oder wo schlage ich den Ball hin. Also primär ist es immer so, dass du versuchst, in die Lücken den Ball zu schießen, denn dann müssen sich die beiden, die dazwischen sind, entscheiden, wer von den beiden wird jetzt den Ball retten. Und wenn beide sich nicht einig sind, ist der Ball schon an denen vorbei und es ist keine Möglichkeit mehr. Du kannst den Ball vor dem Schlag noch transportieren oder bewegen oder einen Pass machen. Und das sind alles taktische Feinheiten und Kleinigkeiten, die du dann eigentlich erst anwendest, wenn du schon ein bisschen was kannst. Zu Anfang schon das zu wollen, was Spieler schon machen, die schon 2, 3, 4, 5 Jahre spielen, das ist too much. Aber das Gute dabei ist, wir haben jetzt zum Beispiel in der ersten Mannschaft bei uns in Dissen ein, zwei Spieler, Spielerinnen dabei. Die sind noch nicht so weit, aber die werden mitgenommen und du machst deine Taktik dementsprechend so, dass du für die das auch nicht überfordert hast. Also auch hier ist es toll, dass du Begabte, Unbegabte in eine Mannschaft packen kannst und du verlierst kaum an Qualität.
Irgendwie erinnert es mich auch so ein bisschen an Football, weil im Endeffekt ist es beim Football ja schon auch so, dass du deinen Spielzug auch immer wieder neu planst. Und ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich auch was, was ihr dann im Training auch übt. Also nicht nur die Technik an sich, mit dem Ball umzugehen, sondern auch einzelne Spielzüge dann einzustudieren, die man dann im Spiel gegen die anderen beiden Gegner auch einsetzen kann.
Ja, wir haben zum Beispiel als Gegner die Oberhausener, die sind immer sehr groß, kräftig und machen sich mit ihren Armen so breit, der Blocker hat dann so einen Umfang, dass du gar nicht überall hinspielen kannst. Wenn du den Ball jetzt zum Beispiel als Zelle mit diesen drei Personen bewegst, sodass der Blocker den Ball berührt und dadurch der Ball runterfällt, haben die einen Fehler gemacht. Also da musst du dich schon manchmal auf deine Gegner so einstellen, dass du die Möglichkeit hast, deren Kräfte oder deren Stärken zu umgehen. Also du hast viele Möglichkeiten dort, aber auch hier ist es wieder so, dass du erstmal die Grundregeln so ein bisschen beherrschen solltest und dann nach und nach die Feinheiten und Taktiken machen kannst. Mein Sohn und mein Co-Trainer, die machen jetzt das Training von den Dissnern zum Beispiel. Da ist der eine für das Training zuständig und der andere für die Taktiken. Also hast du dann tatsächlich schon Spezialisten, die sich für das eine oder für das andere entscheiden, was gemacht wird.
Ja, wir haben ja jetzt durch dich auch schon gelernt, dass Kinball eine kooperative Mannschaftssportart ist. Aber du hast es vorhin auch schon angesprochen, neben dem Vereinssport eignet sich Kinball ja auch sehr gut als Schulsport. Warum sollten Lehrer Kinball mit ihren Schülern ausprobieren?
Das ist wieder das, was Kinball wieder ausmacht. Du hast starke Spieler, du hast weniger starke Spieler und die müssen als Team agieren. Also dieses ist so integrativ, kann man sagen. Du kannst du kannst einen dünnen gebrauchen, du kannst einen fülligen gebrauchen, du kannst, Frauen müssen mit Männern zusammenspielen, wobei man ja weiß, Männer haben wahrscheinlich von der Struktur her die Möglichkeit, einen besseren Zug zu haben, einen Ball zu schlagen. Aber du musst tatsächlich als Team, alle müssen den Ball berühren beim Schlag und jeder sollte auch schlagen und es ist so, dass du auf keinen Fall irgendwie böse Äußerungen gegen dich selber oder gegen deine Teammitglieder herstellen musst, weil sonst wird dieses sofort mit einer gelben Karte und einem Punktabzug bestraft. Also es ist so, ihr kennt Fußball, wie oft es dann dort zu irgendwelchen Rangeleien kommt und Schimpfereien und der Schiedsrichter wird schlecht gemacht. Beim Handball ist es schöner, da kriegst du sofort irgendwelche Strafen aufgebrummt von gelber Karte, 2 Minuten rote Karte. Beim Kinball ist es so, da wird selbst, wenn du sagst, entschuldige das jetzt zu sagen, fuck, scheiße, Mist, ja, dann ist es so, dass du für diese Äußerung tatsächlich schon mit einer gelben Karte bestraft werden kannst. Und das führt dazu, dass du entweder einen Fairnesspunkt oder einen Punkt in dem Satz abgeben musst. Und das macht das Ganze noch ein bisschen demütiger und friedvoller als eine andere Sportart. Für die Kinder in der Schule ist es so, dass man lernen kann, wie man zusammen spielt und nicht so seinen eigenen Kopf hat. Dass man ein Spieler ist gut, der nimmt sich den Ball und macht das Tor, wie beim Handball oder Fußball. Und das kannst du beim Kinball vergessen. Spielt einer nicht mit, hast du als Team quasi schon verloren. Also musst du als Team agieren.
Was würdest du sagen, welche kognitiven Fähigkeiten werden durch Kinball vermittelt?
Du musst Stärke aufbauen, du musst Ausdauer aufbauen, du musst Teamfähigkeit, alles das, was du in vielen Sportarten vielleicht einzeln hast, wird dort so ein bisschen gebündelt.
Reaktionsvermögen wahrscheinlich auch noch.
Auch, ja. Also eigentlich ist alles mit drin, was andere Sportarten mit ausmachen, hast du hier tatsächlich vereint. Und das Tolle ist, du darfst halt den Ball mit jedem Körperteil bewegen. Und das ist mit dem Knie, mit dem Kopf, mit dem Hintern. Ja, mit dem Kopf bitte nicht. Aber
ja, hast du ja vorher schon gesagt, mit dem Kopf schwierig.
Ja.
Hast du irgendwie so eine Übersicht, an wie vielen Schulen es mittlerweile angeboten wird? Warst du selber auch mal aktiv dabei?
Also wir haben tatsächlich in einigen Schulen Kinball angeboten, AG war es nicht, aber so als Präsentation. Und ich weiß von 1, 2 Schulen, die das tatsächlich dann übernommen haben und das auch in der Zeit auch für sich, für die Sportler oder für die Schüler angeboten haben. Und das kommt da sehr gut an. Wie viele das sind, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm.
Aber trotzdem auf jeden Fall spannend, weil man sieht ja, der Sport entwickelt sich weiter und er wird ja auch nicht nur in Deutschland gespielt. Du hast ja vorhin auch die Entstehungsgeschichte aus Kanada kurz erwähnt. Also das finde ich ja auch total spannend, weil es gibt ja den weltweiten Dachverband, also diesen internationalen Kinballverband. Und dem haben sich ja jetzt aktuell 15 nationale Verbände angeschlossen, was ja auch schon mal eine große Zahl ist, wenn man überlegt, wie jung die Sportart auch noch ist. Und man muss auch sagen, die Tendenz ist wohl aktuell auch steigend. Und jetzt vielleicht auch für dich so die Frage, wenn du jetzt auch so tief in der Materie drin bist, Du hast ja sicherlich auch Austausch mit anderen. Siehst du da auch jetzt weiteres Entwicklungspotenzial? Also hast du so das Gefühl, Kinball ist auch so ein bisschen die Teamsportart der Zukunft?
Das kann man immer schlecht sagen, weil die Teamsportarten, die wir jetzt ganz weit vorne haben, die wirst du schlecht verdrängen können. Unser Ziel ist es, naja, Kinball etwas zu vergrößern, publiker zu machen, Spaß auf dieser Ebene zu erreichen. Dazu dient auch, dass wir die nächste Europameisterschaft in Deutschland austragen. Das wird nächstes Jahr sein. Und die ist dann in Erfurt. Du hast die Verbände angesprochen. Ja, es gibt 15 internationale Mannschaften oder Verbände, die sich dem Dachverband angeschlossen haben, sind zwar immer die gleichen. Und wir in Deutschland sind halt noch Entwicklungsland. Das heißt, wir sind das erste Mal nicht letzter geworden bei der letzten WM. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir spielen Kinball des Sportes wegen. Klar möchte jeder irgendwo gewinnen und möchte irgendwo auch mal vielleicht einen Preis oder einen Pokal mitnehmen. Das wird bei uns genauso sein. Aber eigentlich sind wir immer auf so ein Event, dass wir Erfahrungsaustausch haben und uns stets verbessern können. Mhm. Mein Sohn, der macht es immer so, der ist dann immer im Internet bei TikTok und ist mit anderen Verbänden im Gespräch, guckt sich die Videos an, integriert dann beim Training die Spielzüge, die er woanders gesehen hat, sodass wir mit unserem kleinen Verein immer was Neues bringen. Und wir haben letztens gehört, dass wir wohl, obwohl wir so ein kleiner Dorfverein sein, einer der interessantesten Kinballspiele, also dass den Ablauf des Kinballs interessant gestalten.
Ja, das machst du ja auch hier in der Podcast-Folge, das muss man ja auch dazu sagen. Also da spiegelst du das wieder auf jeden Fall.
Ja, so wir sind ja schon lange in Verbindung miteinander und ich habe mich gefreut, dass ihr euch dann gemeldet habt. Ja, wir haben ja, glaube ich, schon seit 4-5 Jahren sind wir im Insta zusammen.
Ja, so lange gibt es unseren Podcast noch nicht.
Nein, dann waren es vielleicht sind's 3 Jahre. Wie lange macht ihr das jetzt?
Wir machen es seit 3 Jahren.
Ja, wir sind es seit 3 Jahren. Guck mal. Ja, ja. Aber in 3 Jahren 100 Folgen zu machen, ist schon auch schon top.
Ja, danke schön. Aber auch so viele neue Mitglieder zu gewinnen, ist auch top. Muss man ja auch sagen.
Ja, wir versuchen unser Bestes, dass wir quasi jetzt mit Osnabrück erhoffe ich mir, dass wir dann noch einen weiteren nördlichen Verein darstellen können. Und umso größer du bist, wirst du auch mehr wahrgenommen. Ich bin ja mal ganz frech, ich habe ja schon mal bei Pro7 angefragt, ob wir nicht statt einer VOG-WM für Promis oder so wie jetzt die Paddle-WM, da habe ich gesagt, weißt du was, dann mach doch mal für Prominente einfach mal die Kinball-WM und dann lass uns mal gucken. Aber da habe ich leider noch keine Mitteilung bekommen, ob wir das machen wollen.
Jetzt hast du eine freche Frage gestellt, jetzt möchte ich auch noch kurz eine freche Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber ich frage mich jetzt tatsächlich, wenn du sagst, es gibt eine Bundesliga so und es gibt darunter auch nichts. Es gibt aber diesen Kinballverband. Was macht einen Kinballverband, was ihr nicht auch schon macht? Also was ihr zum Beispiel auch als Mannschaft nicht auch schon macht. Ich meine, ihr promotet den Sport ja, ihr versucht den Sport groß zu machen. Wofür gibt es jetzt den Kinballverband? Was hat denn der für Aufgaben? Wie unterscheidet er sich?
Der Kinballverband sorgt dafür, dass wir die Bundesliga-Spieltage haben, dass es bestimmte Regeln gibt. Also sonst würde jeder seine eigenen Regeln machen. Also das ist schon ein starkes Team. Wir haben gerade wieder den Vorstand gewählt, gerade vor 3 Wochen oder sowas. Und die sind dafür zuständig, dass alles dementsprechend abläuft. Wir haben einen Präsidenten und 6 Unterpräsidenten, die dafür sorgen, dass die Spiele vernünftig stattfinden, dass das Regelwerk immer wieder erneuert wird, dass man nicht irgendwie spielen kann. Einer ist dafür verantwortlich, dass die Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Wieder ein anderer ist dafür zuständig, dass wir die Schiedsrichter zum Beispiel auf ein Level bringen, weil momentan ist es bei uns so, du hast auf dem Spielfeld einen Schiedsrichter und gewünscht ist es, dass man irgendwann dann auch mal 2 Schiedsrichter hat. Aber die haben verschiedene Levels und die müssen halt aufsteigen, müssen sich immer wieder schlau machen und das macht halt schon der Verband. Der Verband sorgt auch dafür, dass wir öffentlich wahrgenommen werden, so wie wir das jetzt gerade machen. Es ist jetzt keine Verbandsarbeit, das ist ein Alleingang, aber trotzdem ist der Verband dahinter. Und der Verband sorgt auch dafür, dass zum Beispiel nächstes Jahr die Europameisterschaft nach Deutschland kommt. Also das ist schon viel Arbeit, was die paar Leute machen. Und dafür wird auch immer wieder alle 2 Jahre gewählt und gesagt, okay, ihr macht das gut oder wir wählen das ab. Dann gibt es halt einen Präsidenten, der für das Geld zuständig ist, wie in jedem Verband oder jedem Verein auch. Gemein ist es zum Beispiel, dass du zwar einen Verband hast, aber der Verband halt nicht so viel Geld hat, dass er die Leute, die international spielen wollen, bei der WM oder EM so viel Geld akquirieren, dass sie das bezahlen vom Verband. Also meine Spieler haben Respekt an unseren Verein, der hat zum Beispiel den Fünf das ermöglicht, nach Spanien zu fahren. Das haben die bezahlt. Letztes Jahr, WM, haben die beiden Spieler alles aus eigener Tasche bezahlt. Der Verein oder der Verband hat dann die Startgelder bezahlt und die Trikots bezahlt. Das ist dann auch schon ein großes Stückchen gewesen. Aber die Spieler sind momentan noch in der eigenen Verpflichtung, wenn sie keinen Sponsor haben, sich da selbst in die Tasche zu müssen.
Aber man kann schon so summa summarum sagen, so ein Verband ist gewissermaßen auch das Fundament einer Sportart.
Ja, das wirst du überall haben. Der Verband sorgt auch dafür, dass unsere Sportart auch anerkannt wird. Ja, wir laufen momentan nicht als Kinnballabteilung bei uns, sondern wir sind dem Handball angeschlossen bei uns im Dorf. Bei anderen ist es die Leichtathletik oder das Turnen. Mhm. Wir müssen dahin kommen, dass wir in jedem Bundesland so und so viel Mannschaften, Vereine haben, die Kinnball anbietet, sodass wir in Deutschland auch akzeptiert werden als eigene Sportart. Und danach kommt vielleicht, dass es irgendwann so viele Sportler in der Welt gibt, dass wir bei Olympia starten könnten. Das ist ja auch eine Frage, du musst einen eigenen Verband haben.
Never say never, genau.
Ja, das ist so.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Expertise darüber habe und das jetzt nicht selber schon wusste, aber ich fand es jetzt auf jeden Fall interessant, das nochmal aus deinem Mund zu hören, weil ich auch dieses System mit Sportverbänden auch einfach sehr interessant finde und man ja schon auch sagen kann, sobald ein Verband für eine Sportart da ist, kann man ja eigentlich sagen, da ist Potenzial drin, oder?
Naja, sonst würdest du wahrscheinlich immer noch dich mal alle Wochen mit irgendeinem anderen treffen. Und dann hast du Kinnball nicht, weil du spielst ja mit drei Mannschaften eigentlich. Dann musst du schon drei Mannschaften finden. Und das wird halt sehr schwer, weil wenn du siehst, wie das gestreut ist, ja, wir haben München angesprochen, wir haben Augsburg angesprochen, die sind schon ziemlich nah beieinander. Mhm. Wenn du dann siehst, im Norden ist Hannover und Osnabrück oder Dissen halt sehr nah beieinander. Erfurt im Osten gibt es nur eine Mannschaft. Im Westen gibt es dann noch ein, zwei. Dann gibt es Stuttgart und Roden, dann hört es aber auch schon auf. Mhm. Und wenn du dann Spieltage hast und die dann überall hinfahren, dann ist es halt so, dass wir freitags hinfahren, die Übernachtung dort machen, weil morgens um 9 Uhr geht's los, den ganzen Tag wird gespielt. Und die Leute, die sich interessieren für den internationalen Bereich, also Nationalmannschaft spielen wollen, die bleiben noch bis Sonntag und dann wird an jedem Spieltag der Sonntag die Halle nochmal geblockt. Für die, die bei den Männern und Frauen international spielen wollen. Also das ist schon so, dass auch dort ein großes Event dann auch geplant werden muss und das übernimmt die Heimmannschaft und der Verband halt auch. Weil wir müssen dann ja auch die Nationaltrainer da unterbringen.
Oh, so viel spannende Themen rund um Kinnball. Wir haben noch ein spannendes Thema für dich vorbereitet zum Ende und zwar unsere schnellen Fragen. Wir haben gestartet mit dem Entweder-Oder und wir hören auf mit den schnellen Fragen. Das heißt, ich stelle dir Fragen und du antwortest schnell darauf.
Wie, du stellst mir Fragen? Würde Olli nicht machen? Nein, ist okay, mach mal ruhig.
Willst du lieber, dass Olli sie stellt?
Alles gut.
Okay, Stefan, los geht's. Was wünschst du dir für die Zukunft des Sports in Deutschland?
Zulauf, aber das ist generell, weil wir haben seit Corona haben wir sehr viele Abgänge in jeder Sportart. Es dünnt sich überall aus. Das liegt auch daran, dass die Schulen die jungen Leute halt sehr lange in den Schulen belässt. Ich wünschte mir, dass wir an Schulen mehr Sport treiben und dass die nach der Schule auch noch Zeit haben, generell irgendeine Sportart zu betreiben. Natürlich Kinnball umso lieber, aber generell würde ich sagen, junge Leute müssen mehr zum Sport getrieben werden.
Cool. Was ist dein Lieblingsmoment auf dem Spielfeld?
Eine geile Rettungsaktion.
Etwas, was dich an den Regeln von Kinnball stört?
Na, das ist jetzt eine fiese Frage. Ja, es gibt eigentlich nichts. Es ist rundum eigentlich gut, dass man die Regeln hat, die wir haben. Also es ist völlig okay, so wie es gerade läuft.
Dann frage ich mal andersrum. Drei Gründe, warum jeder diesen Sport mal ausprobieren sollte.
Ja, es ist halt Team steht über allem, weil du musst dich integrieren. Du bist nicht ein Einspieler, du bist halt ein Teamspieler. Das ist sehr wichtig. für mich, darum sollte man es machen. Naja, die Freundschaft, du spielst ja nicht gegen einen Gegner. Also wenn wir unser Turnier in Dissen darstellen, dann ist die Hauptprämisse, da steht auch über dem Plakat, spielen mit Freunden. Weil das ist wirklich so, du freust dich, dass Spieler X aus München kommt oder Spieler Y aus Augsburg. Man liegt sich in den Armen, man geht abends zusammen essen nach dem Spielfest. Und ich glaube, das ist das Größte, das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass man nicht als Gegner gegen einen spielt, sondern dass man zusammenspielt. Drittes, die zwei sind top. Das ist umwerfend.
Der dritte Grund ist einfach, dass die ersten zwei Gründe schon perfekt sind.
Du hast es gesagt. Und ich kriege euch da auch noch zu.
Ja, cool. Stefan, letzte Frage zum Schluss. Wenn du dir wünschen könntest, dass Kinball eines Tages olympisch wird, was müsste denn bis dahin passieren?
Ja, erstmal müssten es Dachverbände in jedem Bundesland geben. Da arbeiten wir dran, dass wir mit 3 bis 4 Mannschaften oder Vereinen aus Niedersachsen vielleicht sogar Vorreiter sind. Denn wir haben in Bayern 2 Vereine, im Westen 2 Vereine. Also es sollten mehr Vereine sein. Ich glaube, wir haben jetzt sogar einen dritten demnächst aus Essen. Der ist auch ganz neu, aber noch nicht aktiv in der Bundesliga. Und wir haben in Soltau auch schon irgendwo die Füße in der Tür, dass die dort auch irgendwann mitspielen. Ja, wir müssten mehr werden. Und ihr seid ja zum Beispiel ein Team, was uns dabei unterstützt. Und das wäre natürlich schöner, wenn wir tatsächlich noch mehr Interessierte haben, und wenn die Interessierten Lust haben, dann können die sich bei uns melden. Wir unterstützen jeden Verein oder jede Schule und sagen, komm, wir kommen mal vorbei und machen einen Workshop, und dann sollen die Leute sich entscheiden. Übrigens, ein Workshop, nach dem Workshop kann man sich über den Verband tatsächlich auch Bälle oder Equipment leihen für wenig Geld, um dann selber erstmal zu testen, ob das für sie ist. Das ist wenig Geld für einen Monat, sind das, glaube ich, 50 Euro, wenn ich so richtig in der Materie drin bin, die kann man dann ja abgeben und dann irgendwann sagen, okay. Und liebe Schulen, ich sage, ihr habt so viel Geld, was ihr beantragen könnt für irgendwelchen Blödsinn, nehmt doch mal ein paar Sportsachen und bestellt die, und dann habt ihr für, sage ich mal, 500, 600 Euro, ihr kriegt sogar Prozente als Schule bei uns, dann habt ihr eine geile Sportart, die echt viel Spaß macht.
Das hast du schön gesagt. Mir sind vor allem die Begriffe Team und Freundschaft jetzt nochmal in Erinnerung geblieben, weil das ja schon auf jeden Fall Kinball prägt. Also Team, Freundschaft und Kinetik, könnte man ja vielleicht sagen, sind so die prägenden Begriffe. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. Es hat super viel Spaß gemacht, und du hast eigentlich in dieser Folge aus Kinball Winball gemacht. Das war wirklich echt toll. Ich glaube, wir hatten auch noch nie jemanden, der so eine tolle Präsentation dabei hatte und uns dann mit Bildern versorgt hat zum besseren Verständnis, und das war wirklich toll. Man merkt, dass du ein richtiges Kinball-Feuer in dir hast, und es ist echt schön zu sehen, dass du da gewissermaßen auch ein Pionier hier in Deutschland bist und dass du ja Kinball auch in die Familie getragen hast, in deine Region getragen hast und Kinball jetzt in ganz Deutschland verbreiten möchtest. Es ist echt schön zu sehen. Schade, dass wir es jetzt nicht schaffen, uns persönlich in Stuttgart kennenzulernen, aber wir werden es sicherlich irgendwann mal noch hinbekommen, dass wir auch beim Kinball persönlich vorbeigehen. Und euch für eure Reise wünschen wir euch natürlich viel, viel Erfolg, dass sich das weiterentwickelt, dass ihr da auch einen Boom noch erlebt, dass ihr einen Zuwachs bekommt, so wie du es dir gewünscht hast. Also vielen lieben Dank, lieber Stefan, dass du hier warst, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, in Kinball, in deine Kinball-Welt einzutauchen. Und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Stefan, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Kinball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Kinball, die Bühne gehört dir.
Erstmal bedanke ich mich bei euch beiden, dass wir zusammen diese Podcast-Folge machen konnten. Das ist echt toll, denn genau solche Leute braucht jede Sportart, um irgendwo aus dem Rand heraus in den Mittelpunkt zu treten. Und ich wünsche mir natürlich, dass viele Zuschauer, Zuhörer jetzt so ein bisschen Kinball gemerkt haben, das ist was ganz anderes, was ganz Besonderes, so was Olli auch schon zwischendurch gesagt hat. Es gibt viele besondere Momente, die in anderen Sportarten halt nicht hast. Und wenn ihr alle Bock habt, dann würde ich sagen, über die Kinnball Deutschland Webseite kann man erkennen oder sehen, wo in eurer Region Kinnball in der Bundesliga, im Ligabetrieb gespielt wird. Liga muss man nicht spielen. Man kann also auch sagen, wir spielen just for fun. Dann ist diese Grenze von 11 Punkten auch scheißegal. Es geht halt darum, dass man viel Spaß auf dem Feld hat, zusammen was macht. Und da würde ich mich mega freuen, wenn tatsächlich der eine oder andere sich bei einem von uns oder den Partnervereinen sich meldet und sagt, was ist das? Können wir mal vorbeikommen? Könnt ihr mal vorbeikommen, uns das zeigen? Oder einen Workshop macht, dass wir zum Beispiel eine Gruppe von Lehrern haben, denen bringen wir das sehr gerne bei. Da sind wir einen halben Tag, einen ganzen Tag bei euch. Und das muss nicht unbedingt ich sein, das kann auch andere sein, die haben genauso wie Feuer für diese Sportart, denn ohne dieses Feuer bleibt es nicht warm.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.